Ja, zu Hause ja nur Schläge, eingesperrt, dunkle Räume.
Stimmen aus dem Off. Unerhörte Geschichten von Hoffnung, Krisen, Süchten.
Ja, ich freue mich, dass wir heute hier zusammen sitzen. Sehr schön, dass es klappt mit dem Interview. Bin ganz gespannt und würde einfach mal einsteigen mit der Frage, welchen Weg du bisher so gegangen bist, um jetzt heute hier zu sitzen. Was gab es für wichtige Stationen?
Die wichtigsten Stationen, das war erstmal der Wille, mit den Drogen aufzuhören, weil sterben müssen wir alle irgendwann mal. Aber ich will leben, trotz alles, was ich dort erlebt habe. Und bin jetzt seit 2017 clean. War mir auch ganz wichtig, diesen Weg zu gehen. Auf jeden Fall, weil ich vorab ja schon eine langjährige Clean-Zeit hatte. Mhm. Denn durch einen Nackenschlag, sage ich mal, den Rückfall, wo ich gar nicht drauf klargekommen bin, nach dem Tod meiner Mutter, habe ich nicht verkraftet und bin dann rückfällig geworden.
Darf ich fragen, was du konsumiert hast?
Polytoxikomane. Angefangen früher mit THC, also Haschisch. Alkohol war nie großartig mein Ding, ab und zu mal ein Bierchen getrunken und Medikamente. Heroin, Kokain. Ja. Kein LSD, keine Pilze, keine Amphetamine.
Und kannst du dich noch erinnern, wie das so war, als du angefangen hast mit dem Konsum? Weißt du noch, wie du diese Zeit erlebt hast?
Also konsumiert habe ich ja schon mit 14, 15 Jahren. Mhm. Bin ich ans Haschisch gelangt, durch mein Umfeld, Jugendliche, 15, 16, 17, und bin dort dann ans Haschisch geraten.
Und dann war das so eine Zeit, Jugendalter, sag ich mal, so ganz grob, da gab es
THC,
ein Umfeld, die haben das so mitgebracht und du bist dann da so reingewachsen.
Ja, wir waren ja noch Schüler, beziehungsweise eine Lehre, ne? 15, 16, 17, also da war das nicht regelmäßig, aber immer am Wochenende, dann hat man sich schon mal irgendwas zu rauchen geholt. Man hat ja auch zurückgedacht, 68er Jahre und so, irgendwie, keine Ahnung, als das denn bei mir losging. Und fand diese Szene auch wirklich, ehrlich gesagt, gut, diese Hippie-Szene. Nicht unbedingt Outsider, Punks oder so, aber so lange Haare, Raster und lockere Kleidung, einfach nur Spaß haben. Ja. So fing das bei mir an.
Also hatte das auch, klingt schon so, als hätte das auch sehr positive Seiten gehabt. Anfangs.
Es hat positiven Seiten gehabt, in diesem Sinne. Mhm. Andersrum hätte es auch anders positive Sachen gegeben, aber ich bin ja ausgebrochen, sag ich mal, aus meinem Umfeld zu Hause. Da fühlte ich mich eingeschlossen, eingeengt, konnte mich nicht entfalten, vervielfältigen, weil ich hatte viele Ideen, wie viele andere Menschen auch. Viele Ideen, aber immer nur stop, stop, stop. Und dann bin ich geflüchtet halt ins THC. Also als Haschisch. Das hat mich dann freudig gemacht, auch wenn ich dann mit meinem Umfeld unterwegs war. Ja, da gab es keine Streitereien, jeder konnte sappeln und das tun, was er so wollte irgendwie, keine Ahnung.
Also im Gegensatz zu dem, was du zu Hause erlebt hast.
Ja, zu Hause ja nur Schläge, eingesperrt, dunkle Räume. Aber ich wusste, was ich wollte. Ich habe meine Schule beendet, meine Lehre beendet. Und dann wurde es aber auch Zeit, dass ich wegkomme. Na, also raus. Weil ich habe es ja erlebt, mein Bruder ist mit 18 ausgezogen, meine Schwester ist ausgezogen, mein Bruder nach Berlin gezogen, meine Schwester ein Jahr später auch nach Berlin gezogen. Da wollte ich nicht hin. Ich hatte hier mein Leben, meine Freunde. Ja, und dann hat sich das dann so weiterentwickelt. Ich hatte ja viele Ängste in mir, aber psychologisch habe ich mir nie Beistand geholt oder so. Ich habe zwar früher öfters mal gesagt zu meinen Eltern, so mit 12, 13, von wegen, schlag die mich nochmal, gehe ich zum Jugendamt.
Kannst du dich denn erinnern, wann das so angefangen hast, gab es da so einen Punkt, wo du gemerkt hast, jetzt wird mein Konsum vielleicht so ein bisschen bedenklich? Also
Das wurde es dann erst, als ich mit 19, 20 durch meine Vergangenheit als Kokain geraten bin. Bevor ich als Heroin, habe ich jahrelang Kokain genommen, aber auch nur am Wochenende. Was heißt ja nur, ich will es ja nicht beschönigen, es war am Wochenende halt. Ne? Wenn wir uns getroffen hatten, da spielte dann wieder mein Umfeld eine Rolle, was ich mir ausgesucht habe, von dieser Hippie-Szene mehr oder weniger gelöst. Mhm. Fußball war immer mein Ding. Ich hatte früher schon als Kind Fußball gespielt, bis ja, knapp den 18. Lebensjahr. Und ja, Werder hat mich auch immer interessiert. Und dann in die falschen Kreise. Vom Fan zu Eu-Skins. Nicht rechte Skins, aber Fußball-Skins. You'll never walk alone. Und da war das den Gang und gäbe. Die Leute nur am Zechen. Vor dem Spiel, nach dem Spiel. Das hat sich dann so weiter gesteigert. Bis hin zu Kokain.
Und hast du das zu der Zeit schon so ein bisschen auch gewusst oder geahnt, dass das vielleicht ein bisschen bedenklich ist? So?
Das war schon bedenklich. Das fing ja schon an. Als das Kiffen nicht mehr langte, sage ich jetzt mal.
Ja. Hast du das denn zu der Zeit auch so gesehen oder siehst du das jetzt eher im Rückblick so, dass das bedenklich war?
Also das so mit 15, 16, das Kiffen, das habe ich noch nicht so gesehen. Mhm. Aber als ich ausgezogen bin, raus musste von zu Hause, eigene Wohnung, das Elternhaus mehr oder weniger links liegen gelassen, da wo ich aufgewachsen bin, wollte ja was Neues erfahren und habe mich dann auch anders orientiert. Und als es dann losging mit den harten Drogen, also mit dem Kokain, da habe ich gesagt, ey, irgendwas stimmt nicht, aber du willst ja auch dazugehören, da war ich zwiegespalten. Mhm. Ja? Also da war wirklich so die eine, Jekyll und Hyde.
Also eine Sache.
Ich wusste nicht, wo ich jetzt stehen soll in diesem Moment. Ich wusste, dass beides nicht gut ist, aber ich habe mir keine Hilfe geholt, kein gar nichts und habe dann mein Leben gelebt, bis es dann nicht mehr ging. Straftaten hatte ich ja schon vorab gemacht, leider. Und dann ist es geschehen. Und ein halbes Jahr später war ich dann in der Haft und da kam ich erstmal zur Ruhe und auch klar in meiner Birne. Also ich habe mehr geweint als alles andere. Und diese Erinnerung wieder in der Haft eingesperrt, das gab mir so wieder zu Hause. Mhm. Ganze Jugend, ganze Kindheit. Eingesperrt. Mhm. Du darfst nicht. Dann bin ich klein, bin ich.
Wie alt warst du da, als du in Haft gekommen bist?
89, 65 geboren, 75, 85, 24. Ja, mein Leben noch vor mir. Mhm. Ich habe mich bis dahin gefragt, ob ich überhaupt schon mal ein Leben hatte. Weil da hat mich immer das Lied erinnert, bevor ich geboren war, ich schon verloren. Fakt ist, ich bin dann inhaftiert worden, zu 3,5 Jahren. Harte Drogen waren da für mich tabu, auf jeden Fall. THC gibt es überall.
Auch im Gefängnis.
Auch im Gefängnis, ja. Und als ich dann in den offenen Vollzug verlegt wurde, nach U-Haft, Verhandlung, Strafhaft, knapp 2 Jahre, in den offenen Vollzug fürs letzte Jahr, mehr oder weniger, da hatte ich mehr Freiheiten. Der Gedanke war noch gar nicht weg so richtig. Es tat mir gut, wieder Freiheit. Ich glaube, das habe ich in erster Linie nur gedacht. Freiheit, endlich wieder raus aus den Mauern. Mhm. Du kannst dich frei bewegen, musst aber auch dafür was tun. Arbeiten konnte ich immer. Und jetzt war ich im offenen Vollzug und ich musste arbeiten, damit ich da bleibe und auch mein eigenes Geld verdiene. Das konnte ich noch. Hatte zu dem Zeitpunkt, ich will das jetzt auch wieder nicht kleinreden, geraucht. Mehr oder weniger, wie es halt kam in der Strafhaft. Aber ich hatte keinen Gedanken gehabt, Kokain. Und bin da denn. Alles, was raucht, ich sage ja, ich rauche seit meinem 12. Lebensjahr leider Zigaretten. Mit 15 angefangen THC, hat mich interessiert. Und dann bin ich dort ans Heroin herangetreten.
Während des offenen Vollzugs?
Richtig. Also in den Pavillons. Ich hatte ja eine ganz andere Szene vorher gehabt. Also Steintor, wenn wir da durchgegangen sind, als Fußballfans oder auch Hools in der heutigen Zeit oder Ultras, da haben uns die Leute gar nicht interessiert, alles was harte Drogen, also Heroin und sonstiges. Und es war ein Abend, weiß ich noch ganz genau, draußen Zigarette geraucht, dann hat da irgendjemand angehauen, sag mal, hast du was zu rauchen? Da guckt er mich an, er sagte, ja, hab ich. Ich sage, ja, was nimmst du denn? Da sagt er, ja, zu D-Mark-Zeiten 15 D-Mark. Ich sage, nee, so viel zahle ich nicht für Gras. Ich rede nicht vom Gras, sagt er. Und da wurde ich erstmal hellhörig. Zu rauchen, hellhörig. Und dann sagte er, Heroin. Und dann habe ich gesagt, kann ich das auch rauchen? Und dann, klar kannst du das rauchen.
Achso, vorher dachtest du, kannst du Heroin nur in Verbindung mit
Spritzen.
Intravenös.
Mhm. Nee, kannst du auch rauchen. Ja, und dann habe ich das erste Mal Heroin konsumiert in den offenen Vollzug. Mich in mein Zimmer eingeschlossen. Ja, das vergisst man nicht. Also ich habe im Jargon das Blech gezogen und stand völlig neben mir. wurde müde, aber ich stand völlig neben mir. Ging den 2-3 Tage, habe ja auch zwischendurch dann mein THC wieder draußen geraucht, nach der Arbeit. Ich hatte bei Vitakraft gearbeitet. Nach der Arbeit THC, ein Joint geraucht oder so, wieder rein in die Haft. Musste ja aber auch damit rechnen, dass man mir eine OK abnimmt.
OK bedeutet Urinkontrolle. Für Leute, die das hören und
Drogenscreening,
nicht
ne?
so im Jargon.
Ja, Drogenscreening. Ja. Ne?
Genau. Mhm.
Habe nach wie vor in dieser Zeit, weil ich hatte ja wieder diese Lockerung, ich hatte bei Vitakraft gearbeitet, bei meinen Eltern, die auch schon jährlich oder Jahrzehnte ansässig waren bei Vitakraft. Bin ja dankbar, dass ich dort unterkommen konnte.
Mhm. Hattest du da auch die Lehre gemacht?
Wo? Bei Vitakraft? Ja. Nee, ich bin Maler Lackierer.
Also.
Ich habe Maler Lackierer gelernt von 1981 bis 1984. Maler und Lackierer. Ich sage ja, was ich habe meine Schule beendet, hätte vielleicht auch real, aber ich bin dankbar, Hauptschulabschluss, meine Lehre im Anschluss beendet mit Gesellenbrief. Ja, und danach ging mein Leben ja strict back up. 1984. Als ich 18 war, ich bin ausgezogen, hatte meine Papiere in der Tasche, aber ich wusste, mein Weg ist da schon vorprogrammiert gewesen, wo wird mein Weg enden, irgendwie. Und als ich dann dort das Heroin geraucht habe, wurde das Kiffen weniger in der JVA. Und als ich 1991 im August entlassen wurde, hatte ich natürlich diese Kontakte mehr zur Szene, als wie zu Kifferszene oder Fußball und Gewalt. Das war für mich zweitrangig. Erstrangig war für mich das Heroin. Und habe trotzdem alle Menschen belogen, alle Freunde belogen und verloren. Die haben es ja mitbekommen. Was sich aber verändert, stimmt irgendwas nicht mit dir? Nö, alles gut, alles gut.
Also eine Zeit lang dann gar keinem erzählt?
Nein,
der Szene?
Ja, wenn ich merkte, also, ich wurde...
Die wussten das nicht, deine Freunde.
Ich wurde entzügig, ich sage jetzt nicht affig, aber wenn ich entzügig wurde... Dann habe ich schon rumgedruckst und dann fing es ja auch an, von wegen bei Eltern mal anzurufen. Ja, habt ihr vielleicht mal eben, bekomme ja mein Geld erst nächste Woche und. Dann hatten die mir mal 20 D-Mark oder 30 D-Mark gegeben, aber das wurde dann auch immer mehr. Und dann haben mir auch gesagt, von wegen, was ist mit dir los? Ja, zu dem Zeitpunkt hatte ich keinen Kontakt mehr zu meinem Bruder, hatten wir über 20 Jahre nicht gehabt, weil das war meine Bezugsperson, mein Bruder. Meine Oma auch, aber Oma wollte ich damit nicht belasten. Ja, und Freunde hatte ich nur auf der Szene. Also ich habe alles fallen gelassen. Die haben mich fallen gelassen. Kann ich auch nachvollziehen, verstehen.
Kannst du erklären, warum? Das ist ja was, was viele Menschen erzählen, ne? Die Heroin konsumieren, vielleicht eine Abhängigkeit entwickeln, dass irgendwann.
Ja, die Abhängigkeit war da, die war ja schon da nach. Die Abhängigkeit war ja schon nach dem ersten Konsum in der Haft. Da habe ich ja gemerkt, irgendwas stimmt nicht, aber kommt cooler, kommt besser als wie THC. Na, aber die Verbindung, die habe ich da noch gar nicht so mitbekommen, was es alles bewirken kann in mir, mit mir. Na, ich habe auch gedacht, wie bei THC oder wenn du mal ein Bierchen getrunken hast, hast du einen dicken Körper und dann bist du nächsten Tag wieder fit, als Beispiel. Und so habe ich es auch gedacht, über die ersten Monate bis fast zum Jahr, wo ich konsumiert hatte.
Also war, sagst du es jetzt im Rückblick, dass du von Anfang an abhängig warst, war dir das zu dem Zeitpunkt selbst schon bewusst?
Also mit dem THC wurde es mir schon bewusst. Aber ich habe mir noch nicht gedacht von wegen, dass ich jetzt so süchtig danach bin. Das ging erst los mit dem Kokain. Ne, jede Woche. Und dann brauchtest du ja Geld jedes Wochenende. Da habe ich schon gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Aber ich habe es auch verheimlichen wollen. Ne? Es soll bloß keiner mitkriegen aus meinem näheren Umfeld. Na, dann wirst du ja sowieso wieder abgestempelt, der Süchtige und. Also, das habe ich schon vertüdelt, bis es nicht mehr ging. Und das ging nicht mehr, als ich 1993, da war auch der Kontakt unterbrochen zu meinen Eltern. Ich hatte ja Bewährung und wurde 1993 wieder festgenommen aufgrund einer Straftat und wurde dann in der JVA substituiert, also Methadon gestützten Entzug gemacht in der Haft und dazu dann auch damals die Diazepam. Das kannte ich ja vorher alles gar nicht. Und da habe ich mir gesagt, du bist süchtig und du brauchst Hilfe. Und ich habe wirklich zu diesem Zeitpunkt so ein Querdenken gehabt. Meine erste Therapie in Hoherhorst 1993, das ging relativ schnell. glaube, ich habe 4 Monate drauf gewartet, bis ich nach Oberhaus konnte. Und nach einer Woche, nach Eingewöhnung, saß ich dann mehr im Aufnahmezimmer, um mein Suchtverhalten zu reflektieren, warum ich mich sperre etc. Und ich wusste gar nicht, was sie da wollten. Ich sage ja jetzt, ich war Neuling, ich wusste ja überhaupt nichts. Und habe gedacht, die machen mich da clean, wenn ich aus der Haft komme. Mit dieser Einstellung bin ich da wirklich hingegangen. Ja, jetzt lebst du hier so und so lange, du kannst dich aufbauen, die machen dich clean und dann weißt du aber auch, dass du es nicht mehr nehmen willst. Aber so weit ist es gar nicht gekommen. Also ich war nach 2 Monaten, bin ich rausgeflogen. Mhm. Na, war auch meine Bitte mit, aber ich bin rausgeflogen, weil ich mich gegen alles gesperrt habe. Also ich konnte mich überhaupt nicht öffnen. Wollte ich auch nicht. Tat mir auch weh, die ganzen fremden Menschen, alle, die da saßen, obwohl es Gleichgesinnte waren, mit ihren eigenen Problemen, aber allgemein auch dasselbe Problem. Und ja, dann bin ich dort entlassen worden, wieder Straftaten begangen, musste ja auch eine Unterkunft haben irgendwie, irgendwo, und bin dann ein Dreivierteljahr später wieder inhaftiert worden. Zu dem Zeitpunkt war der Kontakt zu meinen Eltern oberflächlich. Also meine Mutter hätte mich wohl mehr besucht, wollte ich aber auch nicht. Und mein Vater schon gar nicht. Weil als er mir das eine Mal, wo er mich gesehen hat, in der Haft besucht hat, da hat er zu mir gesagt, von wegen, was hat er gesagt? Das ganz Abwehrende. Er hat gesagt, genau, als er mit Modern denn da war, einmal, da saßen wir auch im Besucherraum, natürlich Gitter vor dem Fenster, und da sagte er mir, ich war das erste und letzte Mal hier und Modern auch. Und da habe ich ihn nur angeguckt und gefragt, wieso sprichst du jetzt für Modern? Kann Modern das nicht selber entscheiden, ob sie mich überhaupt noch sehen will oder nicht? Da ist er aufgestanden, hat geklingelt und hat zu meiner Mutter gesagt, komm, wir gehen. Kam der Schließer, also Beamte, der Schließer, und dann wurde der Besuch abgebrochen. Und seitdem war es auch das erste und letzte Mal, dass mein Vater mit in der Haft gewesen ist. In all den Jahren, die noch folgten.
Das klingt hart.
Ist hart, aber ich denke mal, so hat es jeder andere auch erlebt auf dieser Welt. Ja, für mich ist das so. Ich habe mich damit ja nie auseinandergesetzt. Das war auch schwer. Ne? Mhm. Mich selber zu finden, mich selber erkennen. Bist du wirklich der Arsch? Für dich, wo du für gehalten wurdest? Oder bist du nicht? Oder war das einfach nur ein Schrei nach Hilfe? Diese Flucht in die Drogen, weg. Einfach nur Flucht. Keine Ahnung. Aber ich gehe davon aus, dass es so gewesen ist. Im Nachhinein jetzt, wenn ich so zurückblättere, meine Geschichte.
Ja. Also das sind so Fragen, die dich dann auch im Nachhinein immer noch beschäftigt haben oder bis heute auch noch beschäftigen.
Ich sag mal so, ich grenze mich ab. Je cleaner, das heißt ja nicht, dass ich nachher Therapie, jetzt bin ich wieder fit oder so, aber je länger es dauert, mit Unterstützung, siehe Comeback, Bewährung, mein Umfeld, die ganzen Hundefreunde, den Kontakt zu Menschen, die mich so mögen, wie ich bin, mit all meinen Ecken und Kanten, solange ich nicht abwehren werde.
Ja.
Oder die Hand erhebe. Und das mache ich schon seit den 90er Jahren nicht mehr.
Das ist ja vielleicht auch oft ein wichtiger Schritt zu erkennen, so ich bin nicht schlecht, sondern ich habe mich manchmal schlecht verhalten. Das ist nicht meine Persönlichkeit.
Da wäre das aber noch nett ausgedrückt, schlecht verhalten. Ich war ein Arsch. Also in bestimmten Zeiten.
Man kann sich verhalten wie ein Arsch, oder das heißt ja nicht, dass man das von Grund auf ist.
Nee, das bin ich bestimmt nicht.
Man kann ein Verhalten verändern.
Ich hab mich verhalten wie ein Arsch. Ne? Rücksichtslos, anderen gegenüber. Auf jeden Fall. Unehrlich, bis ja, nach oben keine Grenze gesetzt ist. Aber das war ich schon von Kindesbein. Also unehrlich, was meine Eltern betrifft. Die einzigen, die wirklich wussten, was mit mir los ist, waren meine Oma und mein Bruder. Meine Schwester hatte ich ganz wenig Kontakt, schon zu Kindesbeinen.
Hm? Und würdest du sagen, das ist auch was dann manchmal zum Konsum auch noch beiträgt, wenn man dann so das Gefühl oder manchmal in klareren Momenten merkt, so, oh Mann, da habe ich mich aber echt blöd verhalten oder hier bin ich total unehrlich gewesen, dass das ja auch wieder was ist, was man dann vielleicht nicht so gut aushalten kann und verdrängen möchte und wieder mehr konsumiert, weißt du, dass es auch so ein Teufelskreis werden kann.
Das ist ein Zahnrad ohne Ende. Mhm. Die Kette dreht sich. Mhm. Und da hast du schon recht, mit dem, was du jetzt gerade mir wiedergespiegelt hast, ne? Die Drogen haben wir eben für den Moment alles wieder vergessen lassen. Ne? Für den Moment, die Momentaufnahme. Darum sage ich auch immer, der Kick für den Augenblick. Ne? Du bist mal eben eine halbe Stunde, bist du ganz woanders, fühlst dich auch wohl vom Kopf her. Aber irgendwie sagt das Herz, ja, so wohl fühlst du dich auch nicht. Aber das bin ja auch nicht ich selber gewesen. Ich bin normalerweise ein zurückhaltender, freundlicher, aber auch ängstlicher Mensch. Und ich fasse auch ungern Vertrauen anderen Menschen gegenüber, weil ich immer denke von wegen, ah, kriegst wieder einen Tritt. Mhm. So war es aber auch in meiner aktiven Suchtkarriere. Ich war ein Einzelgänger. Ich habe mir meine Drogen organisiert, egal womit, aus Diebstählen oder. Natürlich nicht ausgeraubt, aber aus Diebstählen oder auf Credo. Meine Drogen und das Tag für Tag. Und das über Jahre. Hm. Mhm. Mir waren Krankheiten, waren mir eigentlich im Grunde egal, bis zu einem gewissen Punkt.
Krankheiten?
Ja.
Was meinst du?
Als ich 98, also 93, hatte ich ja schon gesagt, da war ich für ein paar Wochen in Hohehaus auf Therapie. Da bin ich inhaftiert worden, 86 wieder. Also ich bin 93 bin ich inhaftiert worden, also bin ich ja wieder inhaftiert, 91 bin ich ja raus, süchtig, dann wieder 93 rein, Therapie, raus, wieder rein, Ende des Jahres, im selben Jahr noch, bedingt aber auch durch meine Vorstrafen und der Bewährung. Bin dann 98 entlassen worden, auch auf Therapie, hier in Bremen, Steps. Und dort hat Dr. Holzhüter dann festgestellt, dass ich Hepatitis C hätte. Das war mir gar nicht so bewusst. Ich kannte zu dem Zeitpunkt HIV. Aber kein Hepatitis irgendwie. Mhm. Und dann sagt er von wegen so und so sieht das aus. Und bin dann ja auch 20 Jahre mit rumgelaufen mit Hepatitis C in meinem Körper. Habe ich mir wirklich nichts weiter gedacht. Ich habe gedacht, oh, chronische Krankheit. Naja, gut, chronisch krank bist du ja sowieso mit deinem Bronchien. Mhm. Und das gehört wohl dazu. Also ich habe mich damit auch gar nicht weiter auseinandergesetzt.
Gehört zum Konsum dazu, meinst du? Oder?
Ja, ich habe kein Needle-Sharing gemacht, also ich habe nie getauscht. Mhm. Aber ich habe wirklich mein Besteck, wenn ich zu entzügig war oder zu euphorisch, dann habe ich meine Nadel auch 2-3 Mal benutzt gehabt. Hm. Mal eben kurz unter Heißwasser ein bisschen ausgespült und das war es dann. Und ich denke mir, dadurch ist auch die chronische Hep C entstanden. Gehe ich von aus, je nachdem, wie die Drogen zusammen gepanscht wurden und. Also spielt ja alles eine Rolle mit.
Hm. Ja. Und das war dir aber so ein bisschen egal
zuerst mit diesen chronischen Krankheiten? Weil es gibt ja mehrere Sorten von oder Varianten von Hepatitis C. Und komischerweise habe ich jetzt ja auch nachweislich, nachdem ich ja 2019 die Interviewung gemacht hatte, ich konnte keinen Menschen anstecken. Im Nachhinein war ich rücksichtslos. Ich hatte aber auch Angst. Also ich hatte keine feste Partnerin zu dem Zeitpunkt, aber eine Frau und mit der natürlich ungeschützt geschlafen. Und dann klickerte das immer wieder mal Hepatitis C, blablabla, nicht, dass du sie jetzt ansteckst, und habe meine Schnute gehalten. Ja, weil ich mich auch drauf verlassen hatte, was der hiesige Arzt gesagt hat, aber ich sollte dagegen was unternehmen, weil Leberzirrhose, sobald ich wieder Drogen konsumiere oder Alkohol. Und ja, das hatte mir 98 bei Stepsen ja mitgeteilt, ärztliche Untersuchung. Und die Therapie funktionierte auch bis zu dem Zeitpunkt, wo ich in die berufliche Phase gekommen bin.
Also hast du eine Hep-C-Therapie gemacht?
Nee. Nee, die habe ich erst 2019
gemacht. Die hast du 2019 gemacht?
Die habe ich 2019 gemacht.
Also du meinst die Therapie bei Steps?
Ja.
Die hat funktioniert, bis du in die berufliche...
Ja, meine Therapeutin, ja, weiß ich heute noch, Dagmar hieße, die hat damals zu mir gesagt, das war in Lockstedt, denn 2004, also 6 Jahre später, die hat dann gesagt von wegen, Thomas, wenn ich mir deine Akte so... kriegen sie ja alles mit von der Rentenversicherung und auch von der Therapieeinrichtung Steps. Und da hat sie gesagt von wegen, ja Thomas, die ersten 3 Monate hast keine Therapie gemacht bei Steps, aber die letzten 3 Monate. Na, und dann sagt sie, und hier? Ich sage, ja, wie und hier? Ja, hier machst du die ersten 3 Monate und die zweiten 3 Monate bist du schon wieder ganz woanders mit dem Kopf. Du bist nicht mehr bei dir. Na? Ja, so war es ja auch. Also nicht jetzt bei Lockstedt, aber bei Steps. Ich bin dort entlassen worden mit einem Cleanschein, mit einer eigenen Wohnung, mit Arbeit. Und die Arbeit hat mir das Genick gebrochen, weil ich noch lange nicht so weit war oder nur gedacht habe, von wegen, jetzt war ich im geschützten Rahmen während der Therapie. Jetzt bin ich wieder freiwillig und habe dann ja auch wieder angefangen zu konsumieren. Ich hatte Geld, ich hatte verdient, hatte mein Leben lang bis zur Lehre, sag ich mal, oder kurz nach meiner Lehre ja nichts anderes gehabt. Geld war mir egal. Hatte ich nie gehabt. Werde ich auch nie haben. Sag ich mal. Ist ja auch so gewesen. Und habe dann wieder angefangen zu konsumieren, weil es waren Mitarbeiter da, die ich aus vergangenen Zeiten, ehemalige Süchtige oder noch Süchtige, war auch ein Subunternehmer, die Firma, der Malereibetrieb hier in Bremen. Und das wurde dann zu viel, da konnte ich nicht mehr gegen anarbeiten. Das weiß ich noch genau. Ich habe mir im Dezember 98 hatte ich mir Weihnachtsgeld und meinen Lohn auszahlen lassen. Das waren, glaube ich, zu dem Zeitpunkt D-Mark, ja, 2500 D-Mark, die ich da bekommen habe. Ja, und dann Urlaub, das war Ende des Jahres. Ja, und nach diesem Urlaub bin ich auch gar nicht mehr hingegangen zur Firma. Da war ich wieder so tief in den Sumpf drinnen.
Dass du nicht mehr konntest, mehr hingehen konntest.
Und so hat sich das hingezogen bis 2004. Bin 2001 habe ich im betreuten Wohn der Hauptbank gelebt. Alle Süchtige auf einen Haufen. Ist Fakt. Brauche ich nicht drum zu reden. Die Szene war nicht weit in der Neustadt. Dort hatte ich dann konsumiert, einen schweren Unfall erlitten. Also dadurch trümmerbrochene Schulter mit Platte drinne und ja, bin dann 2003, nachdem das verheilt war, wäre ja auch Strapazen gewesen für die Steuerzahler, kostet ja auch Geld, wenn ich dann auch inhaftiert wäre, aber ich hätte ja jede Woche raus müssen ins Krankenhaus. Und als 2003 wieder alles gut war, ich hatte ja zu dem Zeitpunkt weiter konsumiert, hatte ich dann im Oktober 2003 einen Stellungsbefehl über die Hauptbank erhalten. Ich sollte mich doch stellen. Wenn nicht, würde ich da sowieso vor die Tür gesetzt werden. Und war hin und her gerissen. Ist das jetzt gut, wenn ich mich freiwillig stelle oder nicht? Was fehlt mir? In erster Linie die Drogen. Was fehlt mir? Was mache ich? Wie geht's weiter? Willst du wirklich nur mal eine Therapie machen? Die Fragen habe ich mir da trotz allem gestellt. Und dann hatte ich mich vor der JVA gestellt. Pünktlich, weil ich bin ein pünktlicher Mensch. Siehe hier, so bin ich strukturiert. Ja. Und habe mich dort gestellt. Habe mit Methadon entzogen und Diazepam. Habe dann auch...
In der JVA.
In der JVA. habe dann natürlich nicht mehr gearbeitet, doch Hausarbeiter habe ich gemacht, mit dem Hinblick aber auch, ich war ja entzügig, auch nach diesem Methadon- und tablettengestützten Entzug, hatte mich aber von allen ferngehalten, weil ich mir auch gesagt habe, von wegen, das willst du nicht nochmal, weil ich kannte die Haft ja nun schon von 89 durchgehend bis 2004. Und musste mich entschließen, was willst du? Ja, und dann bin ich 2004 entlassen worden. Ist kein April-Scherz. 1. April 2004 bin ich nach Lockstedt. Hab dort meine Therapie beendet.
Die Lockstedt ist eine Therapieeinrichtung?
Richtig. Zwischen Bremen und Bremerhaven. Und habe danach in der Adoption, auch in Bremen, in Woltmershausen, 6 Monate gelebt. Mit In-Jobs. Wie weit sind wir Clean-Süchtige? Also ich kann nicht für die anderen, ich kann nur für mich sprechen. Mhm. Wie weit bin ich? Will ich das überhaupt? Kriegst du das hin? Und habe während dieser Adoption mich schon mal drum gekümmert, um meine Gesundheit. Wie machst du das mit meinem Hep C? Als ich da 2004 nach Therapie, Adoption, das war der 2005, und habe mich dann drum gekümmert, um ärztliche, aber ich hätte auch damals schon die Interferone machen können, habe mich aber gesperrt, Angst gehabt, weil ich viele Menschen meinesgleichen mit diesen Interferon, ist nichts anderes wie ein Entzug, nur ein bisschen schwerer, frieren, schwitzen, jeden Tag Bettwäsche wechseln, bist du unterwegs, bist durch, und da hatte ich Angst vor und habe mir gesagt, von wegen, dann kannst du damit auch weiterleben. Na, du wusstest das jetzt seit 98 und jetzt ist 2005, 2006, du hast nichts, keine gelben Augen, nicht gelb, gar nichts. Gelb wurde ich ja gegen diese anderen A, B, was es da gibt, und Tetanus, Diphtherie, was man ja, wenn man konsumiert, geht dann ja alles irgendwie an einem vorbei. Und habe dann in der Clean-WG gelebt, bis von 2006 bis 2008 in der Clean-WG, war auch betreut, kam einmal die Woche, kam unser Betreuer, weiß gar nicht mehr, wie er hieß oder ob der noch lebt, weiß ich jetzt gar nicht. Und wir Süchtige untereinander, miteinander, untereinander, gemeinschaftliche Sachen gemacht, Sport, oder einfach nur im Garten faulenzen oder. Und habe dort in dieser WG angefangen, mich um Arbeit zu bemühen. In erster Linie in Jobs. Weil wer stellt schon die Frage, habe ich mich nicht nur selber gestellt, sondern auch andere. Wer stellt schon einen Süchtigen ein, der jahrelang nicht gearbeitet hat oder Jahrzehnte nicht gearbeitet hat? Habe ich mich dann halt über das Arbeitsamt, Sozialamt, keine Ahnung mehr jetzt, was das war, habe ich mich dann um Imjobs bemüht, ob ich das überhaupt noch will und kann, körperlich, geistig, noch 6, 7, 8 Stunden zu arbeiten. Ob ich dann nur 1 Euro verdiene, das war mir egal, weil es war ja für mich, für meine Zukunft, kriege ich das noch gewechselt. Und das hat funktioniert und habe dann meine eigene Wohnung bezogen, 2008, in Gröpeling, und meinen ersten Arbeitsvertrag dankend erhalten, bin ich dann 1 Jahr geblieben und dann gewechselt zu einer anderen Firma, auch 1 Jahr lang geblieben.
Auch als Maler, Lackierer?
Maler und Lackierer, beides, ja. Richtig. Farbe und Gestaltung hat mich eigentlich schon als Kind, aber darum auch Maler. Ich wollte ja Fußballprofi werden, aber da hat es ja nicht mehr zu gelangt, durch mein exzessives Leben. Und ja, dann habe ich dort gearbeitet. Zu dem Zeitpunkt, Gottes Namen, war ich schon 6 Jahre clean. 6 Jahre, das war für mich eine lange Zeit, aber ich habe da gar nicht mehr so drüber nachgedacht. Ob du bist clean, du gehst arbeiten, hast deine Wohnung, hast ein anderes Umfeld. Über die Clean WG, über NA, Selbsthilfe, NA, wo ich seit 2004, seit der Therapieeinrichtung, Lockstedt, regelmäßig die Woche hingefahren bin, von Lockstedt nach Bremen.
Narcotics Anonymous.
Richtig.
Heißt das.
Genau. Nur für heute. Gott gebe mir die Gelassenheit. Ja. Und das hat mich geholfen. Mir geholfen. All die Jahre, jede Woche, jedes Meeting, kreuz quer durch Bremen. Ich habe jedes Meeting mitgenommen. War für mich eine Erfahrung, aber auch Hilfe. Und ich konnte anderen Menschen ja auch helfen.
Ja.
Ja, und dann bin ich 2010 nach Wangerooge gezogen. Auch als Maler und Lackierer. Und 2015 wieder zurück. Und 2016 der Rückfall meines Lebens nach all den Jahren durch den Tod meiner Mutter.
Mensch, jetzt haben wir ganz viel gehört über
politisch,
deine bewegte Lebensgeschichte.
Ich lese hier auch, glaubst du, dass es in der Gesellschaft Vorurteile gibt gegenüber Menschen mit Abhängigkeitserkrankungen?
Da kommen wir ja gleich, gleich noch zu. Ich würde vielleicht die vorherstehende Frage noch, noch vorschieben. Wo stehst du denn heute? Was beschäftigt dich heute und bist du zufrieden so, wie es heute ist?
Also jetzt, ich warte nicht auf den perfekten Moment, mache ihn perfekt. Also im Moment bin ich weitgehend zufrieden. Ich bin gesund. Ich konsumiere nichts. Also clean. Nachweislich. In Gottes Namen. Und ja, so richtig zufrieden bin ich doch nicht. Was fehlt, ist eine Partnerin. Ich war nie verheiratet. Keine Kinder. Aber unzufrieden bin ich damit, wenn ich es publik machen müsste, meines Gegenübers, wenn man sich kennenlernt. Davor habe ich schon Ängste, Unsicherheiten. Wie trete ich der Person
gegen? Die Suchtvergangenheit.
Die Suchtvergangenheit. Da spielen ja viele Faktoren. Suchtvergangenheit, du hast keine Arbeit. Könnte man ja immer noch abschieben auf Vorerkrankungen als Beispiel. Aber das wäre ja auch nicht ehrlich. Und ich sage mir von wegen, mein Gegenüber muss mich so nehmen, wie ich bin. Und auf einer Ebene, auf Kopfhöhe. Und nicht oder ne, Kopf hoch oder Kopf. Muss auf einer Ebene funktionieren, ne? Zwischenmenschlich irgendwie. Keine Ahnung.
Ja.
Also das macht mich schon unzufrieden, weil bin ich aber auch dankbar, dass ich meinen Dackel habe. Weil ich weiß von einigen Menschen, also ich kenne auch noch ziemlich viele, die noch konsumieren, auch in meinem Stadtteil. Und die sind bewundern, also die bewundern einen von wegen, wenn sie mich denn mal sehen, nicht jeden Tag, aber wenn sie mich mal sehen, ey, du siehst immer noch fit aus, du konsumierst immer noch nicht. Ne? Ich sage, nee, ich werde auch nicht mehr konsumieren. Ja? Aber es fehlt was, sicherlich. Die Arbeit fehlt auch, solange ich es gesundheitlich noch ausüben kann. Und wenn es nur 6 Stunden wären, aber die fehlt. Neue Erfahrungen, neue Menschen, das fehlt mir schon. Fühle mich auch manchmal einsam.
Sonst wichtig für deine Lebensqualität? Gibt es noch was, was auf der Plusseite ist, was gut läuft gerade oder was, wofür du dich besonders begeistern kannst?
Ja, begeistern. Ich begeistere mich für vieles. Also ich bin sehr naturverbunden. Ich lebe gerne in der Natur. Ich bin gerne in der Natur.
Du hast einen Dackel, hast du gerade erzählt.
Ja, mein Hund. Er gibt mir viel. Ist auch der beste Freund.
Mhm.
Auf jeden Fall. Für mich ist das mein bester Freund.
Wie lange hast du ihn schon?
Knapp 4 Jahre jetzt.
Ja, da lernt man sich gut kennen.
Man lernt auch viele Menschen kennen.
Mhm.
Jeglichen Alters, ob Frau oder Mann. Man lernt viele Menschen kennen. Der Austausch, der dort stattfindet, den habe ich ja nicht so intensiv, wenn ich jetzt abends bei mir in der Bude sitze und dann im Internet da rumgurkel oder so, weißt du? Ja, es fehlt mir schon viel, auch der familiäre Anschluss. Ich habe hier noch jede Menge Verwandte, aber bestimmt auch seit, wann habe ich sie zuletzt? 2006 zur goldenen Hochzeit meiner Eltern. Da habe ich sie alle nochmal so ziemlich gesehen, bis auf meinen ausgeladenen Bruder, der von meinen Eltern ausgeladen wurde. Ja, der familiäre Anschluss. Ja, ich hab hier meine ganzen Cousins, aber die sind auch alle mein Alter und haben Familie und große Kinder. Und andersrum sage ich mir, muss auch nicht mehr sein, ne?
Ja, jetzt haben wir ganz viel über dich persönlich gehört. Wir wollten ja nochmal so ein bisschen in Richtung Gesellschaft gucken, ne? Die Frage hattest du gerade schon
ja, die Gesellschaft.
Kurz vorgelesen.
Ich erlebe das jetzt, wo ich clean bin,
ja.
Weil wie ich noch konsumiert hatte und ich war ja tagtäglich mehr oder weniger mal im Comeback, mal einen Kaffee trinken, mal eben mit Leuten ein bisschen schnacken oder so. Aber ich merke doch oder habe damals schon gemerkt, dass wenn du dann in der Straßenbahn oder im Bus sitzt oder auch nur einkaufen gehst, wie sie dich alle herab anschauen. Was ist mit denen denn los? Was ist mit denen denn los? Na?
Mhm.
Aber da hat mal keiner gefragt von wegen, was ist denn los oder geht's dir gut? Keiner von den Mitmenschen. von der Gesellschaft. Im Gegenteil, die haben Abstand genommen. Die haben Abstand genommen. Ja. Die sind dann lieber um mich umzugegangen, als wie mit mir in Kontakt zu treten. Und wenn ich dann mal gefragt hatte, hast du vielleicht mal ein paar Euro oder so, als Beispiel, ein paar Euro oder so, dann ne, geh arbeiten. Oder. Die wussten aber gar nicht Bescheid, wie es in mir aussieht, was mit mir los ist.
Also glaubst du, dass es da Vorurteile gibt? Klischees, die Menschen Klischees, im Kopf haben?
Vorurteile, es gibt genug Hilfsmöglichkeiten für uns Süchtige. Bin ja nun auch ein Süchtiger, werde ich auch bleiben mein Leben lang. Aber diese Ratschläge, die einen geben wollen oder so, ist der falsche Weg. Oder auch wie die mit einem umgehen. Sowieso.
Was meinst du?
Abwertend. Ja, ich habe es ja selber gehört, wenn ich da saß. Da habe ich mal vielleicht gerochen aus dem Mund wie die Kuh aus dem Punkt, Punkt, Punkt. Ja, und dann, und kannst dich nicht woanders hinsetzen oder.
So ein Bus und Bahn irgendwie.
Ja. Bus und Bahn. Oder auch, wenn du einkaufen gegangen bist. Ja, es ist ja nicht nur die geistige Veränderung in meinem Kopf, sondern auch die körperliche. Ne? Wenn du als Männchen da so entlang gehst und dann bist am Zittern oder blutige Arme, weil nicht alles, ne? Mhm. Wenn du intravenös. Und dann haben die doch schon, guck dir den mal an. Und, ja. Aber dann habe ich auch nicht den Arsch in der Hose gehabt und wegen, ja, so ist das, wenn man krank ist, wenn man süchtig ist. Den Arsch hatte ich auch nicht in der Hose. Aber ich merke auch jetzt nach wie vor, wenn ich durch die Stadt gehe, in Burg wird substituiert, der Zug, wenn ich nach Bremen-Nord fahre, zu meiner guten Freundin, der ist samstags oder sonntags, ist der voll. Und in Burg stehen sie alle, egal welche Generation. Aber dann merkt man doch schon am Bahnhof, dass die Leute an den Haltestellen großen Bogen umzumachen, um die Menschen, auch nicht ansprechen oder so. Nicht ein Stück, das ist eine Gesellschaft, zusammengedrängte Gesellschaft für sich alleine. Die Süchtigen. Mhm. Oder wir Süchtigen. Ja.
Hast du da sonst persönlich schon mal die Erfahrung gemacht, benachteiligt zu werden? Hast du auch gerade gesagt, so ist vielleicht ein Thema, was man nicht so gern bespricht, ne? Wenn man jetzt jemanden kennenlernt oder weiß nicht, wie es ist, wenn man an eine neue Arbeitsstelle kommt und das ist vielleicht auch nicht das Erste, was man da gerne erzählt. Ich habe eine Suchtvergangenheit, was
nicht. Nee, das weniger, weil wenn ich mich jetzt vorstelle, was ich ja nun auch schon getan habe, da habe ich nur halt reingeschrieben, Arbeit oder wann nicht oder so. Mein Privatleben geht mein Arbeitgeber erstmal nichts an. Ich denke, weil denen es was angeht, sind wirklich engste Freunde, Ärzte oder Behörden, die wissen, was mit mir los ist. Unter anderem jetzt das Jobcenter. Die wissen Bescheid über meine Vergangenheit und wird da trotzdem als Mensch auch aufgenommen. Mhm. Also die reden ganz normal mit mir, brauchen mich auch nicht verstecken. Ärzte auch. Und wissbegierig wie ich bin, siehe Comeback. Also die nicht mit offenen Armen. Aber die freuen sich immer, wenn sie mich sehen, jeden Tag aufs Neue, wenn ich dahin gehe. Weil es ist halt selten, dass wir Süchtige, wenn wir clean sind, da täglich hinspazieren oder. Und ich sehe es ja selber aus meiner Vergangenheit, dass viele Menschen, die auf Therapie waren, habe ich ja in all den Jahren jetzt erlebt, die auch wieder ins Comeback hin und her gestiefelt sind. Ich habe mich da auch schon unterhalten mit denen, von wegen, ein Rückfall steht jedem zu. Nur er muss gegen ankämpfen.
Genau, hast jetzt gerade gesagt, du bist ja jetzt clean.
Ja, bin ich.
Mittlerweile. Und du hattest das eben angesprochen mit so Äußerlichkeiten, ne? Dass Leute auch sehen, wenn jemand intravenös konsumiert, dass irgendwie an den Armen was ist oder vielleicht manchmal ja, der Körpergeruch oder die Kleidung. Ne? Merkst du da jetzt, du hast beides erlebt. Ne? Du hast diese frühere Konsumzeit erlebt und du jetzt heute, würde man dir das nicht so ansehen. Hm? Merkst du da einen Unterschied in den Reaktionen der Leute, der Gesellschaft?
Ja, auf jeden
wie
Fall.
Die dir heute begegnen, wie die dir früher begegnet sind?
Ja, aber das liegt aber auch an mir, was ich dazu beitrage. Ne? Mhm. Wenn ich da sitze, jetzt gut mit Covid ist wieder was anderes, mit Einzelsitzen oder so. Aber ich stehe auch auf, wenn da eine schwangere Frau oder ältere Menschen, dann stehe ich auch auf, biete denen Platz an. Und egal wo ich bin, ich habe immer ein Lächeln im Gesicht. Ich bin Jahrzehnte so rumgelaufen, ne? Aber mit dem Lächeln, ganz normal, so wie wir jetzt, weißt du? Na, ich kann ja nicht so viel, wenn der andere schlecht geschlafen hat oder sowas. Und dann, ne? Sag ich trotzdem moin. Frage dann auch zum Beispiel, auch mit Kufe ist hier noch Platz.
Aber unabhängig davon, wie du dich verhältst, meinst du ja auch eben, es gibt vielleicht Leute, denen sieht man ihren Drogenkonsum ein bisschen an.
Denen sieht man den deutlich an.
Und
mehr.
Da
allein die Gespräche, die stattfinden, ich war ja nicht anders, die dann auch eine Straße machen, weil ich habe zu dem Zeitpunkt gedacht, was interessiert mich das, was die anderen denken. Ne? Dann gab es auch Drogengespräche und ey, der von denen kriegt noch 20 Euro oder so. Das kriegst du ja in allen öffentlichen Verkehrsmitteln mit.
Und da sagst du aber, die Leute drumherum, die reagieren da ja auch irgendwie drauf. Ne? Die halten dann Abstand.
Viele schütteln mit dem Kopf.
Oder
sagen ältere Menschen, wenn man denn genau mal hinhört, ne, die sagen dann auch, sowas gab es früher nicht. Ne? Oder andere Menschen, die selber, gerade ältere Menschen, deren Kinder vielleicht selber schon mal an der Sucht waren oder auch an der Sucht gestorben sind, die sieht man an den Gesichtszügen halt. Ne? Wenn das Eltern sind von Verstorbenen. Mhm. Ist ja nicht täglich, aber... Mhm. Die Reaktion darauf, die Mimik, die sie denn geben. Und da sage ich mir von wegen, das sind Menschen, mit denen könnte man. Oder die werden auch nicht abweisen, weil sie selber sowas erlebt haben, wie ein Mensch langsam zugrunde geht, abbaut oder wie auch immer, wie man das sagen will.
Und Leute, die damit einfach noch nichts zu tun hatten und die niemanden kennen, der diesen Weg so gemacht hat und irgendwie in der Sucht im Konsum gelandet ist, die reagieren abweisender.
Ja, das heißt Junkie.
Mhm. Kannst du dir das erklären? Oder wie würdest du dir das erklären? Was glaubst du, was geht vor den Leuten? Was denken die? Was haben die für Bilder im Kopf?
Ja, wenn du Bilder im Kopf siehst, dann sage ich mir, ja, die denken alles nur schöne, heile Welt oder so, ne? Sag ich mir jetzt, schöne, heile Welt, aber so schön ist die Welt nicht. Da brauche ich auch keine Drogen, keine Medikamente oder andere exzessive Drogen konsumieren. Mhm. So schön ist die Welt nämlich gar nicht.
Und was glaubst du, was sie über die Konsumierenden denken? Warum halten die Abstand zu denen?
Also zu mir hat man öfters gesagt, in den 90ern bis 2000 hat man öfters gesagt, warum gibt es denn nicht eine Überdosis? Wir müssen ja sowieso nur für euch zahlen. Oft erlebt.
Und dann, von Sozialschmarotzer oder
ja, nicht,
sowas.
Nicht, ja, Sozialschmarotzer, aber ich habe es selber erlebt. Also die in Aberg ist ja nur ein kleines Dorf gewesen, ne, Stadtteil von Hemeling, aber ein ganz kleines Dorf und schöne, heile Welt, ne, bloß nicht das außen, nach außen tragen lassen. Und wenn ich dann mal während meiner aktiven Sucht oder auch dann mal kurz wochenlang Clean-Phasen hatte da, durch die Haft, wenn ich mal Hafturlaub hatte oder so, die haben alle schon, hier, dann haben wir nochmal gehört, da ist der Drogensüchtige, da ist der Knacki und. Das hat man dann doch schon abwertend hingenommen. Und da wiederum taten mir meine Eltern wieder leid, ne? Dass sie das alles so miterleben müssen. Andersrum sage ich aber auch von wegen gehasst, verdammt, vergöttert.
Wie meinst du das?
Gehasst, verdammt, vergöttert. Ich habe sie gehasst. Ich hätte meine Eltern auch am liebsten verdammt. Mhm. Aber irgendwo auch mich hingezogen, vergöttert. Irgendwo, ne? Ich komme ja irgendwo her. Ich bin ja irgendwer. Ne? Gehasst, verdammt, vergöttert.
Ja, ich glaube, das... Das geht vielen Menschen so, ja.
Ja, aber ich habe auch gemerkt, dass die Gesellschaft, gerade in Abergen, die hat sich immer mehr von mir distanziert, ne? Und damit auch von meinen Eltern, ne? Oder dann kam mal das Gespräch, dass meine Mutter mal gesagt hat, ja, hier, Tante Gesine oder was weiß ich, Tante Waltraud, wie sind nicht alle, man hat ja früher als Kind über Tante gesagt, ne, zu den Nachbarn und so. Und die haben da so gesagt bei mir, ja, die tuschen auch alle, die fragen schon immer alle, was mit dir los ist. Und dann sagt doch einfach, ich bin krank. Was für eine Krankheit steht ja gar nicht zur Debatte in den 90ern. Ich habe gesagt, ich bin krank. Außerdem habe ich ja, so bin ich selber mit mir umgegangen, so habe ich dann auch mit meinen Eltern gesprochen. Ich habe gesagt, von wegen, ja, ihr wisst ja, ich bin ja schon als Dreijähriger auf den Kopf gefallen. Und das ist jetzt meine Macke. Na, so ungefähr. Mhm. Ja, auch ein bisschen vertuschen oder so, aber sicherlich, man hat es gespürt, egal wo du reinkommst, wo du hingehst, du bist ein Süchtiger.
Ja. Und gibt es denn was du den Menschen gerne sagen würdest, mal, oder was die so Menschen, die solche Vorurteile haben und die da immer so Abstand halten und so irgendwie sagen, ja, Süchtiger, Knacki, Junkie, was müssten die vielleicht bedenken oder was müssten die dazulernen? Gibt es was du denen gerne sagen würdest?
Ich würde jetzt sagen, wie viel Leichen habt ihr im Keller?
Erstmal vor der eigenen Haustür kehren.
Ne? 10 ja. Eure Leichen im Keller so ungefähr. Ne? Oder habt ihr früher nicht mal konsumiert oder, sag ich jetzt mal. Ne? Aber dann so, nee, oder. Was ich dem persönlich sagen würde, da gibt es so vieles, aber jetzt habe ich wieder Angst, das Falsche zu sagen oder so.
Das kann man ja auch nachher rausnehmen, kein Problem. Auch vielleicht, naja, was müssten die vielleicht bedenken? Also gerade ist zum Beispiel sowas angeklungen, dachte ich, es wäre doch vielleicht was so in Richtung, es ist ja auch eine Krankheit, ne?
Es ist
ja auch eine Erkrankung. Es ist ja nicht unbedingt selbst gewählt.
Jeder Mensch ist auf der Suche, sein Weg. Mhm. Und Sucht kommt von Suchen. Und wenn man da keine Unterstützung hat, fängt ja schon im Elternhaus an, dass man mal eben sagt, nicht an die Floppen hauen, sondern mal eben sagt von wegen so, und jetzt ist aber Schluss hier und jetzt kümmerst du dich und wir mit. Ne, nicht vorab schon abstempeln, sondern drauf zugehen, auf den Menschen, auf den eigenen Sohn oder Tochter oder wie auch immer. Hey, was ist los mit dir? Ne, weil ja, die sollen sich alle mal, kann ja auch von dir sprechen, ihr sollt euch alle mal hinterfragen, wieso, weshalb, warum, was du eben schon mal so angedeutet hast. Wieso, weshalb, warum? Ich werde ja nicht als Süchtiger oder Krimineller geboren. Es sei denn, meine Eltern haben Vorerkrankungen. Und damals war es ja oft mit Alkohol oder Medikamente. Na, in den früheren Zeiten. Na, jetzt ist ja wieder ganz was anderes. Heutzutage, die jungen Frauen, wenn sie Drogen konsumiert haben, die Kinder werden ja schon mitsüchtig geboren. Na, aber da sollten sich diese hiesige Gesellschaft wirklich mal hinterfragen.
Also ein bisschen nach den Ursachen mal zu fragen und ein bisschen Verständnis dafür aufzubringen. Ja,
ich bin geflüchtet.
Dass es dafür schon Gründe gibt.
Ich bin geflüchtet. Mhm. Ich bin wirklich, das ist meine Kinder, ich bin geflüchtet. Und ich habe damals, was ich vorhin schon gesagt habe, geboren und war ich schon verloren. Na, als ich auf der Welt kam, ich hatte lange Jahre Suizidgedanken, lange Jahre.
Als Kind?
Als Kind weniger, aber als Jugendlicher. Als Kind, ich habe mich nach meinem schweren Unfall, bleib ruhig, Thomas, nach meinem schweren Unfall, aus Angst, habe ich mich hinter dem Vorhang im Haus versteckt, über Licht angelassen, wenn keiner mehr im Haus war, Bruder war ja nun älter, Schwester war älter, Eltern waren sowieso älter und ich war dann alleine. Ich hatte Angst und wurde dafür noch bestraft. Wenn die Eltern dann nach Hause gekommen sind, mein Bruder weniger. Ne? Er sagt nur, von mir mal das Licht aus. Wenn die Alten nach Hause kommen, die drehen durch. Also ungefähr. Und wenn die nach Hause gekommen sind, mein Bruder war noch nicht da, war ja älter und mit dem Auto unterwegs oder wie auch immer, dann gab es mal eben, wer soll das bezahlen? Den ganzen Strom und, weißt du?
Gar
nicht hinterfragt, gar nicht, kein Verständnis, nichts. Also ich bin geflüchtet und war auf der Suche nach irgendwas. Und ich war auf der Suche, ich wollte ausreisen. Ich habe es auch nie verstanden. Ne?
Zuletzt noch eine persönliche Frage. Hast du denn Wünsche für deine Zukunft? Gibt es noch einen Traum oder mehrere Träume?
Nee,
die du verfolgst.
Ja, das kann ich nicht Traum sein, das ist ja die Realität. Und die Realität sagt mir von wegen, der Traum ist ausgeträumt. Einmal mit dem Canadian Express.
Welcher Express?
Canadian Express.
Canadian Express?
Hm.
Was ist das?
Der Zug, der von Vancouver bis nach Alaska durchgondelt.
Mhm.
Oder halt Australien. Hätte ich ja haben können von meinem Erbe.
Mhm.
Ja, aber ich hatte ja nur Wangro gelebt, hatte die paar anderen mit ihrer Tochter und die ganzen Getiere.
Mhm.
Und dann 2016 wurde ich ja rückfällig und dann war das Geld alle. Nee, Träume so, Gesundheit, Zufriedenheit. Ja, und das andere. Ich sage immer, mittlerweile, das habe ich aber auch schon bei NA, mit Gott, aber auch in Tessin, preise den Herrn. Das war jede Woche, jeden Morgen in unserer Runde, preise den Herrn. Sage danke, preise den Herrn. Na, ich sag von wegen, den Weg muss ich gehen. Der da oben, der guckt schon zu. Der weiß, so bin ich. So, ich habe schon als Jugendlicher mit Gott gesprochen. Ne, bei Vollmond, darum liebe ich auch den Vollmond. Ne, dieses Ängstliche, diese Nacht und so. Aber ich habe viel mit denen da oben gesprochen. Mache aber Rollen auf und wegen, ey, du Komiker. Ich sage, ist meine Sprache denn, ne? Ich sage nicht Herrgott, aber ich sage, oder sage ich schon manchmal, ne, Herrgott. Na, hättest du nicht anders, aber dann denke ich mir auch von wegen, der hat gerade gesagt, musst du selber machen. Ja. Ich kann nur den Weg weisen, aber gehen muss ihn alleine. Alles, was da ist, das passiert nun mal. Nein, Wünsche habe ich nicht, großartig. Ein Lotto wäre übertrieben.
Naja, man kann auch einfach mal
träumen. Also ich wünsche mir, dass ich die Menschen, mit denen ich mich umgebe, dass sie bleiben.
Ja. Okay. Ja, danke dir.
20 Minuten hast du gesagt, ne? Damals.
Ich schneide noch ein bisschen was
raus.
Was weg.